Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Anders als der Champion, der ist nämlich im Urlaub und kommende Nacht starten dann die Conference Finals. Und das gibt auch schon so ein bisschen so den Rahmen vor für die Folge heute. Was machen die, die noch drin sind? Was sollten die tun, die nicht mehr drin sind? So ein bisschen Tiefgang Tuesday, würde ich sagen. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der jederzeit und immer, wie Weiland, Lothar Matthäus, unoberflächliche.
Ole Frerks.
Keine Ahnung, ist mir gar nichts Besseres eingefallen. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, gut geschlafen? Ausgeschlafen heute? Ohne Spiel?
Leider nein.
Leider nein.
Das war schlecht.
Nervöses
Zucken, weißt
du? Ja, ach so.
Geht es jetzt schon los und dann ging es einfach nicht los.
Schweißgebadet aufgewacht.
Ja. War ja bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Ja, natürlich. Ich bin seit 5 Uhr wach und suche im Fernseher immer noch das Spiel. Also, aber ich gucke ja auch analog. Von daher habe ich da meistens Pech, wenn ich suche. Aber
ja, solange du vorher das Ergebnis kennst, ne?
Eben, das ist die Hauptsache. Ich würde nicht damit klarkommen. Überleg mal, wie ich mich gefreut hätte bei Denver.
Weißt du? Aber guckst du manchmal auch Live-Sport oder wartest du lieber, bis das vorbei ist? Auch so samstags Bundesliga, nimmst das irgendwie auf Videokassette auf und guckst es dann sofort, wenn es vorbei ist.
Ja, ich habe noch, wie hieß es früher? Vor Premiere noch? DW1 oder so?
Arena gab's mal.
Gab es noch irgendwas?
Das ist jetzt, weiß ich auch nicht.
Ich bin der letzte Abonnent, aber das läuft. Das kannst du noch auf Video. Okay,
das ist aber noch da. Du guckst jetzt auch die Spiele von 1995
am liebsten. Jetzt komme ich langsam mit der Aufregung zurecht.
Deswegen der Bulls-Fokus, das verstehe ich.
Ja, klar. Das ist schön. Bei uns läuft es
gerade. Einfach irgendwann irgendwo stehen geblieben.
Ja, bei uns läuft es gerade. Gerade Rekordsaison gespielt, 72 Siege.
Ah, nice. Ja. Congrats. Das
lief richtig gut. Der Michael Jordan ist einer. Über den sollten wir mal, vielleicht machen wir da mal eine Folge. Ein bisschen Analyse.
Is he Anthony Edwards, though?
Ich glaube, er hat Chancen.
Okay.
Vielleicht sogar besser zu werden als James Harden. Aber wir gucken mal. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nein, eigentlich geht es natürlich heute um die West Finals. Das ist die große Überschrift, das große Duell. Die Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Anthony Edwards, Luka Doncic, Karl-Anthony Towns, Kyrie Irving. Das wird sensationell. Die Ost Finals gehen ja kommende Nacht los. Die haben wir gestern schon besprochen. Auf Patreon. patreon.com/korbiger-podcast. Korbiger mit.
Hey.
Richtig. Da gibt's extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank dafür an alle. Und da haben wir auch noch ein paar andere Dinge besprochen. Gestern, wir haben die Knicks besprochen, die Pacers, Mavs und OKC. Und jetzt starten wir.
Nette Rezepte für den Sommer.
Ja, richtig. Haben wir auch so ein paar. Ne? Schön leichte Kost für den Morgen.
Nähkästchen geplaudert.
Für den Morgen danach. Ne? Nach so einem feines Spiel 3 oder sowas. Das perfekte Frühstück. Könnten wir uns eigentlich mal überlegen, was isst man morgens, wenn du gerade Finals geguckt hast? Weil ich habe da selber noch nicht. Ich weiß nicht, was machst du denn?
Boah, wahrscheinlich das, was ich sonst auch esse.
Eier und Speck.
Immer. Das mache ich ja sowieso rund um die Uhr. Du kennst mich.
Ja, natürlich. Auch jetzt hängen dir noch so ein Stück Bacon im Mundwinkel.
Ach, sieht man das?
Ja. Shit. Ja, kaust da noch so ein bisschen drauf rum. Aber,
ja. Nee, es ist lecker, was soll ich sagen?
Ja. So ein Frühstück-Special, weißt du, so auf die NBA gemünzt, wär vielleicht auch mal was.
Ja.
Vielleicht auch was für Instagram. Wir könnten Food-Influencer werden noch. Basketball-Food-Influencer.
Ja, wir müssen halt einen Weg finden, um das miteinander zu verbinden.
Ja.
Aber den
finden wir.
Ja, mit Sicherheit.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Denken Sie da mal drüber nach. Ja. Absolut.
Genau. Jetzt denken wir aber erstmal so ein bisschen über die Wolves und die Mavs nach, würde ich sagen. So zum Start.
Okay.
Damit wir nicht zu viel Zeit vergeuden. Aber wir bleiben dran an dieser Geschichte. Ich finde es gut. Wer gewinnt, Ole? Und warum?
Das ist jetzt natürlich mit der Tür ins Haus gefallen.
Ja, so bin ich.
Um ehrlich zu sein, hatte ich so ein bisschen darauf spekuliert, dass wir jetzt so drüber reden und ich dann irgendwann im Lauf der Zeit
entscheide, selber überzeugst,
was ich eigentlich picke. Also ich habe schon eine Tendenz, aber ich wollte es mal durchsprechen. So grundsätzlich, welcher Defense vertraust du mehr? Weil beide Teams waren defensiv schon gut, bis sehr gut, bis brutal gut in den Playoffs bisher. Bei den Wolves haben wir halt einen längeren Track Record, dass es so ist. Also weil sie halt über die gesamte Saison mit Abstand die beste Defense der Liga waren, auch sich abgehoben haben vom Rest. Aber seit die Mavs, die natürlich auch, das muss man hier sagen, also Timberwolves Bilanz 3-1 in der Regular Season, aber die Spiele waren alle bevor die Mavs ihr Team verändert haben. Und seitdem die Mavs ihr Team verändert haben, also seit irgendwann im März dann, hatten die halt die beste Defense der Liga und sie waren jetzt auch in den Playoffs bisher, finde ich, echt gut. Insofern, ja, nochmal die Frage, was meinst du, wer ist eher in der Lage, die Offense des gegnerischen Teams einzuschränken?
Es ist tatsächlich eine ziemlich berechtigte Frage. Auf den ersten Blick denkst du, oder im ersten Moment so, ah ja klar, Minnesota. Aber wie du schon gesagt hast, also ich meine, die Mavs haben ja auch in den Playoffs zwei sehr potente Offensiven ziemlich in ihre Schranken verwiesen oder OKC ziemlich große Probleme gemacht, haben OKC ja so ein bisschen so aus ihrer Komfortzone rausgenommen. Und gleichzeitig würde ich sagen, Minnesota hat die eigentlich für mich vor dieser Serie verlässlichste Offense der Liga, der Playoffs.
Defense meinst du?
Nee, Offense mit Denver. Aha. Ausgebremst.
Ach so, ja, okay. Ja.
Genau, und da gab es sicherlich Faktoren. Murray nicht über die Serie komplett fit und so. Aber trotzdem hat es Minnesota sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben ja oft genug drüber geredet. Also gerade Spiel 2 war ein Riesending, aber auch jetzt Spiel 7 am Ende, was sie da abgezogen haben, wie sie da verteidigt haben, wie sie dann auch nochmal es geschafft haben, Jokic zu doppeln und trotzdem nicht so viel zu entblößen. Und das ist vielleicht ein Faktor, der mich den Wolves ein bisschen mehr vertrauen lässt als den Mavs. Also insgesamt, dass die Mavs OKC klar was angeboten haben. Also die Mavs haben die Zone dicht gemacht und haben gesagt, okay, eure Schützen müssen uns sozusagen schlagen. Und das hätte natürlich klappen können, aber die Schützen der Thunder waren nicht bereit sozusagen. Und Dallas hat natürlich auch, obwohl sie die Zone dicht gemacht haben, haben auch extrem gute Closeouts gelaufen, muss man auch sagen. Also waren dann nicht komplett offene Würfe immer. Sie haben was angeboten. Und ich hatte so den Eindruck, dass Minnesota noch weniger anbietet, wenn sie versuchen, dem gegnerischen Team eine Stärke zu nehmen. Und dann halt noch mehr Lücken schließen können vorab. Und deswegen würde ich Minnesota da ein bisschen mehr vertrauen.
Ja, ich glaube, also ich tendiere auch leicht dazu, weil ich meine, auf der anderen Seite denke ich, dass gerade Doncic schon auch der verlässlichste Problemlöser ist.
Das ist wieder, das ist der nächste Schritt, genau, ja.
Und man nicht unbedingt, also so geil die Wolves defensiv vom Personal her sind, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das ideale Matchup für ihn ist. Also wenn Jaden McDaniels irgendwie 20 Kilo mehr wiegen würde, dann würde ich sagen, lass den erstmal quasi auch Single Coverage versuchen, lass mal gucken, wie explosiv ist Luca gerade, weil das war ja sehr auf und ab bisher. Ne? Der war ja als Scorer bisher nicht so dominant in den Playoffs, wie man das von ihm eigentlich kennt, jedenfalls nicht konstant. Hatte auch Probleme dabei, regelmäßig in die Zone zu kommen. Wenn du da dann halt sagst, okay, wir haben einen elitären Flügelverteidiger in McDaniels, dann soll der den erstmal beackern und wir helfen halt nicht meterweit aus von Washington, von Jones und Co., so dass der Ball dann irgendwie in die Hände forciert wird. Aber da McDaniels halt schon eher ein bisschen dünn ist für dieses Matchup und ich jetzt auch nicht weiß, also Towns Foul Trouble sehe ich dann schon auch relativ schnell kommen. Edwards, denke ich mal, wird den mit Sicherheit von Zeit zu Zeit mal übernehmen, aber jetzt auch nicht über das ganze Spiel. Und Edwards wird ja auch viel Zeit mit Kyrie wahrscheinlich verbringen. Deswegen bin ich halt mal gespannt, was sie Doncic anbieten. Und ob sie halt eher so, ich meine, gegen Jokic haben sie es ja schon relativ lange eher so versucht, ihm anzubieten, du kannst uns als Scorer schlagen, aber du kannst nicht alle anderen involvieren. In diesem Duell ist es vielleicht ein bisschen anders, einfach weil Doncic im Moment auch als Scorer nicht ganz so verlässlich ist wie sonst. Gleichzeitig willst du ihn auch nicht in diesen Rhythmus kommen lassen. Aber ich würde tendenziell trotzdem eher sagen, wir hatten jetzt bisher, also gerade auch in der OKC-Serie, hat erst PJ Washington krass die Erwartungen überperformt, was seine Quoten angeht, und dann Derrick Jones Jr. Also das war halt jeweils eigentlich Strategie der Thunder, die mehr oder weniger offen zu lassen, um halt anderswo auszuhelfen, und die beiden haben das dann bestraft. Ich würde aber tendenziell vielleicht trotzdem sagen, lass uns mal sehen, ob die das nochmal in der Serie können. Ja. Und da halt trotzdem irgendwie von dieser Strategie nicht unbedingt abrücken und trotzdem auch eher sagen, wir versuchen irgendwie die anderen leichten Abschlüsse, die Driving Lanes zuzumachen. Wir wollen nicht, dass Kyrie und Luca sich irgendwie einen krassen Rhythmus gegen uns ballern und helfen deswegen eher aus. Aber es ist echt eine spannende Frage, einfach weil, wie gesagt, gerade diese Physis von Doncic, das ist halt, also wenn der gut drauf ist, dann ist das halt schon relativ schwer, da jetzt ein Match zu finden in der Wolves Defense.
Ich bin halt sehr gespannt, ob Edwards nicht doch öfter auf ihm steht. Einfach weil, glaube ich, er auch dieses Matchup schon auch als Herausforderung sehen könnte und die gern annehmen möchte. Das ist natürlich der Punkt. Also die Physis, die du ansprichst, da reibt er sich natürlich extrem auf, wenn er das irgendwie über 20 plus Minuten pro Spiel macht. Also ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das wäre, aber er wäre für mich schon so der prädestinierteste Verteidiger, vielleicht der Wurf, den sie haben für Luca, einfach weil er auch physisch dagegen halten kann. Aber dann ist halt die Frage, weil er halt für die Offense natürlich auch essentiell ist. Und was du sagst, dass man das vielleicht eher anbieten kann, denke ich auch. Zumal Minnesota ja, also die Schützen anbieten kann, zumal Minnesota ja auch bewiesen hat, dass sie halt sehr, sehr gut rotieren können. Also dass sie dann im Zweifel schon zwar anbieten, aber auch nicht wirklich anbieten. Vielleicht auch ein bisschen weniger anbieten als die Mavs. Deswegen habe ich das gesagt, was ich eingangs gesagt habe. Und ja, irgendwie, also bei Luca habe ich mir echt auch überlegt, wie das aussehen kann. Einfach wer ihn gut verteidigen kann. Was wiederum Minnesota ja mit Murray gemacht hat, nämlich ihn so halt übers Feld zu hetzen. Das hat OKC ja auch teilweise gemacht. Luca hatte damit schon so ein bisschen Probleme, relativ viele Turnover gehabt. Ob das halt nochmal irgendwie ein Faktor wird, ob Minnesota da erstmal irgendwie vielleicht so anfängt, um ihm dann nicht seinen Rhythmus zu geben, ist die Frage. Ich meine, er hat jetzt auch ein paar Tage mehr Pause gehabt. Das ist vielleicht auch ganz gut für seinen Körper so ein bisschen. Ich meine, er wird jetzt nicht komplett fit in 4 Tagen, 5 Tagen, aber er wird zumindest halt, er konnte sich mal ein bisschen ausruhen.
Und die Spiele 5 und 6 aus der Serie davor waren auf jeden Fall 2 seiner bisher ja, besten Spiele, genau, in diesen Playoffs. Ne? Genau. Also der Pfeil zeigt zumindest in die richtige Richtung, auch wenn er, glaube ich, in Spiel 6 wieder 7 Turnover hatte, aber der Rest sah gut aus zumindest.
Ja, genau. Ja, extrem effizient ja auch gewesen, also was das Scoring anging und hat auch wieder so, sah auch wieder ein bisschen explosiver aus, fand ich irgendwie. Also deshalb muss man sehen. Und dann, gut, es ist natürlich auch dann die Frage, ich meine, du hast Towns angesprochen, wie oft schnappt sich Luca dann Towns und hängt ihm halt einen Foul an, weil das kann er ja umgekehrt auch. Also du kannst ihn zwar vielleicht in Ballverlust hetzen, aber er kann dir auch ganz schnell einen Foul anhängen. Lou Dort war eigentlich auch permanent in Foul-Trouble. Und wie sieht das aus? Holen sie Gobert hoch, nicht um ihm dann irgendwie hier, um ihn dann bloßzustellen, weil er ja sowieso vom Feld gespielt wird in den Playoffs und sich ja nicht bewegen kann, sondern um ihn halt einfach vom Ring wegzunehmen, um dann halt vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, ihr Lobspiel aufzuziehen. Das ist halt auch so ein Ding. Funktioniert das so gut gegen Minnesota? Mit mehreren Bigs? Geht das?
Das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Also, weil ich auch denke, dass Gobert eigentlich wirklich wahrscheinlich der bestmögliche Verteidiger ist, den du haben kannst, um genau das zu verhindern. Also, wenn sie es schaffen, ihn in der Nähe des Korbes zu halten. Aber ich würde eigentlich auch schätzen, dass sie das wahrscheinlich hinkriegen. Und er hat halt gegen Dallas schon 1, 2 Leute, von denen er, also wo er der designierte Verteidiger sein kann und absinken kann, um halt dann diese Lob-Anspiele mehr oder weniger einzuschränken. Also ich glaube, diese Rolle wird von ihm sehr wichtig. Sicherlich werden die Mavs auch mal versuchen, ihn hochzuziehen und Luca wird irgendwie sein Step-Back-Ding gegen ihn versuchen, aber auch da, also bei der Beweglichkeit, die Luca im Moment hat, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn Gobert da oben ist. Also vielleicht kommt er da auch eigentlich ganz gut klar. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn Kyrie der Ballhändler ist und halt mehr so ein bisschen mit Tempo, Dynamik die Drop-Defense attackieren kann, aber Ich bin auch sehr gespannt, wie Gobert in diesem Matchup aussieht, einfach weil, das muss man ja bei den Wolves schon sagen, das haben ja auch die Nuggets immer wieder betont, dass eigentlich dieses Team mehr oder weniger dafür gebaut wurde, um die Nuggets zu besiegen. Und dieses Team, was da jetzt kommt, ist halt ein ganz anderes. Und da ist halt auch so dieses Setup und du hast halt 2 Bigs und so, ist halt schon was ganz anderes. Aber kann auch funktionieren. Also ich frage mich, ob es für Gobert teilweise ein bisschen leichter wird und teilweise auch ein bisschen schwieriger wird. Ja. Es ist halt einfach ein bisschen andere Geschichte. Towns ist sicherlich auch da eine absolute Schlüsselfigur. Einfach wie er defensiv zurechtkommt, weil ich fand ihn als Post-Defender echt richtig gut in der Serie gegen Denver. Ja. Ich finde, da hat der Jokic echt so gut arbeiten lassen, wie man das wahrscheinlich kann, wenn er jetzt nicht irgendwie in Foul-Trouble war. Aber bei Dallas ist es halt einfach wirklich eine andere Art von Offense. Ich meine, Luca postet auch gerne auf, aber Luca ist auch smart genug, dass wenn er aufposten will, dass er sich wahrscheinlich eher einen anderen Verteidiger ranholt als ausgerechnet Towns. Also da gibt's ja genug andere Leute, die er irgendwie attackieren kann und wo er halt in Sachen Kraft und
wie
Größe
einfach Mike Conley ran.
Ja, Mike Conley, das wird zum Beispiel auch eine spannende Frage, weil einfach so die Mavs sind halt auch schon ein Team, was ganz gerne so Matchup-Hunting betreibt. Und Mike Conley ist ein guter Verteidiger, aber Mike Conley ist alt und klein.
Klein,
und
dünn
und
alt, ja.
Ja, genau. Das ist nicht unbedingt die perfekte Voraussetzung, um mit Doncic klarzukommen.
Ich hoffe, Wäre schon schön, wenn Mike Conley eine Meisterschaft gewinnen würde, oder?
Dem würde ich es auch extrem gönnen.
Das wäre...
Auf jeden Fall. Ja. Also Conley ist schon echt seit Jahren auch einer der cooleren Typen, die so in der Liga rumlaufen, so einer der größeren Sympathen. Dem wäre es auf jeden Fall zu gönnen.
Ja. Aber... Ja, also es ist schon, also gerade dieses Matchup-Hunting bin ich schon sehr gespannt, wie Dallas das ausnutzen wird, dass es da schon eventuell Möglichkeiten gibt. Gleichzeitig, wie dann der Konter halt von Minnesota aussieht. Und wenn wir fragen, wer der designierte Verteidiger von Luka ist, dann frage ich mich auch, wer ist der designierte Verteidiger von Edwards? Weil
Derrick Jones Jr. sein.
Ja, aber da hast du so ein bisschen das KCP-Problem.
Dass er nicht die Kraft hat, eigentlich. Ja, würde ich auch sagen.
Und dann kannst du dir überlegen, dann hast du wieder eigentlich so das Aaron Gordon-Problem, also PJ Washington sozusagen, stellst du ihn dahin, aber dann hast du niemanden für Towns.
Ja.
Also ist auch nicht optimal aus Dallas Sicht.
Nee, ist definitiv auch nicht optimal. Also ich glaube auch, dass das wird wahrscheinlich insgesamt schon eher eine Serie mit nicht der allerhöchsten Pace, sondern halt eher so ein bisschen Defensivschlacht, aber so der Speed von Edwards kann schon echt der kann da schon einen ziemlich großen Unterschied machen. Ja. Also, weil jetzt auf genau das hat Dallas halt eigentlich nicht wirklich eine Antwort. Was, glaube ich, die Mavs besser können als Denver, ist den Ring beschützen, die Zone beschützen. So, und das ist ja schon ein Ort, wo Edwards eigentlich gerne sein Spiel aufzieht. Und was, glaube ich, so gerade über die ersten Spiele gegen Denver auch sehr, sehr erfolgreich war, dass er sich halt irgendwie, also häufig ja Jokic so ein bisschen in Space halt attackiert hat und einfach an dem vorbeigerannt ist und da dann auch nicht so wirklich noch eine zweite, dritte Line of Defense war und der da dann halt einfach durchgehen konnte. Das kann Dallas aber anders spielen. Ja. Also werden sie, denke ich mal, auch anders spielen, weil sie ja schon immer mit auch einem echten Ringbeschützer unterwegs sind und insgesamt ein großes, recht athletisches Team sind und so, was das schon einigermaßen priorisieren kann. Also ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger, deswegen werden auch bei den Wolves dann halt so die Schützen wichtig sein. Bei Towns mache ich mir da jetzt mittlerweile keine Sorge, der ist halt schon auch einfach sehr, sehr gut als Shooter. Also der wird irgendwie sein Ding schon machen, aber gerade hinten raus in der Serie fand ich McDaniels, gerade wenn der Ball dann irgendwie, also wenn er auf der Weak Side den Ball bekommen hat und dann was attackieren konnte, fand ich ihn richtig gut so im Attackieren. Also entweder halt den Dreier nehmen oder auch selber zum Korb gehen. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt was man von ihm immer so konstant auf dem Level gesehen hat. Also da muss man schauen, wie sehr kann er das irgendwie weiterhin durchziehen. Trifft Nikhil Alexander Walker mal wieder ein Dreier, das war über die letzten Spiele eher nicht mehr der Fall, weshalb dann er auch ziemlich offen meistens war. Also die Einladung wird Dallas mit Sicherheit auch annehmen. Also diese sekundären Spieler, die werden halt alle ziemlich wichtig sein. Also auch auf der Gegenseite natürlich mit Washington, mit Jones. Wie konstant können die irgendwie diese Räume dann ausnutzen, die angeboten werden, weil halt viel mehr Aufmerksamkeit auf die Stars geht.
Ja, also Ant's Drive, was Dallas ja gegen OKC sehr gut gemacht hat, ist die Zone dicht zu machen. Also kriegen sie es als Team, also sie werden es individuell, wird es schwierig, aber kriegen sie es als Team gut hin, die Zone dicht zu machen und halt da dann, dass er eben, du hast ja auch gesagt, sie beschützen den Ring sehr gut, dass Ant dann zwar vielleicht an seinen Gegenspieler schlägt, aber dann halt irgendwie auf Lively, Gafford, Washington, wen auch immer trifft. Und dann halt irgendwie Probleme hat. Oder beziehungsweise dann der Abschluss am Ring nicht ganz so einfach ist. Und dann eben, wie du sagst, die Schützen gefragt sind. Also das ist auch so ein Ding. Was ich mir auch überlegt hatte, ich weiß nicht, ob es smart ist, weil es gab ja so, Derrick Jones Jr. hat auch in Chicago mal so einen verkappten Fünfer gegeben. Weißt du, wenn du sagst, du möchtest so ein bisschen mehr Physis gegen Ant haben und dann stellst du tatsächlich PJ Washington dann gegen Edwards, wie das speedmäßig ausgeht, bin ich mir gar nicht so sicher. Und stellst dann halt Lively oder Gafford gegen Towns, der zieht sie natürlich irgendwie raus, aber du hast zumindest Länge gegen Towns. Und beide sind ja auch relativ agil. Lively ist vielleicht, wenn Towns dann aufpostet, wird es ein bisschen schwierig. Und du stellst dann halt sozusagen Derrick Jones Jr. so ein bisschen als Roamer Richtung Gobert, weißt du, der dann halt durch seine Athletik dann so ein bisschen den Ring beschützen kann. Gleichzeitig hättest du vielleicht sogar den Vorteil, in Anführungszeichen, dass du Minnesota ein bisschen dazu verleitest, zu sagen, wir gehen dem Rudy mal den Ball, weil der hat ja körperliche Vorteile und der kann ihn ja rumschieben. Aber es ist halt vielleicht gar nicht immer so geil, wenn Gobert derjenige ist, der die Offense dann beenden muss oder der dann halt irgendwie ganz viele Ball in der Offense in der Hand hat. Und dass du vielleicht, also gar nicht so als, das ist jetzt unsere primäre Strategie, aber vielleicht mal so als, so mal ganz kurz, wenn es bei Minnesota gerade läuft, um so ein bisschen, sie wieder ein bisschen aus dem Konzept zu bringen oder so.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Also zumal du kannst das sowohl mit Washington als auch mit Jones machen. Die können beide ja doch relativ variabel auch als Roma mal eingesetzt werden. Also ich glaube, da hat Dallas schon ganz gut das Personal, um das so ein bisschen durchzumischen. Und also das mit Gobert ist echt ein ganz guter Punkt. Also ich fand auch, dass in Spiel 6 der Ball gerade in der ersten Halbzeit ziemlich oft dann irgendwie so relativ spät in der Possession bei Gobert landete, weil der halt irgendwie gefühlten Vorteil hatte und der Vorteil aber jetzt auch gar nicht so groß war, weil ich meine, bei allem Positiven, was man über Gobert ja sagen kann und muss, ist es halt schon, offensive Entscheidungsfindung ist jetzt grundsätzlich nicht die größte Stärke. Manchmal passieren gute Sachen, also manchmal findet er auch, also hat er schon ein ganz gutes Auge irgendwie für Cutter, finde ich. Also gab es in dieser Serie gegen Denver schon auch ein paar Mal die Situation, dass er Leute dann irgendwie gefunden hat, aber manchmal sieht es halt auch einfach bisschen wild aus. Manchmal ist es dann auch relativ schnell irgendwie Richtung Offensiv-Foul oder Turnover. Idealerweise willst du ihnen schon eher den Ball direkt am Korb geben, damit er ihn einfach reindrücken kann oder so und nicht unbedingt so aus dem Short-Roll oder so. Und da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein, inwieweit sich die Mavs das so ein bisschen zunutze machen oder zumindest versuchen es, sich zunutze zu machen und halt Minnesota so ein bisschen in diese Richtung drängen.
Ja. Ich finde sie total schwer. Ja gut, das sind Conference Finals, ne? Wir sind jetzt nicht mehr erste Runde 1 gegen 8 oder so. Aber es ist halt, ich finde, es gibt für beide irgendwie echt Argumente. Also ich meine, gerade auch so diese Wildcard Kyrie. Also einerseits McDaniels mit seiner Länge und Physis und vielleicht macht das Kyrie extrem schwer. Also da wirklich.
Du glaubst echt, es ist mehr McDaniels als Edwards gegen Kyrie?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Oder ja, eine Mischung. Ja. Wo stellst du Edwards hin? Also ich meine, du hast ja die beiden. Oder wo würdest du da McDaniels hinstellen? Würdest du dann zu Washington dann?
Nee, ich würde McDaniels ehrlich gesagt wahrscheinlich erstmal gegen Doncic ausprobieren. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann würde ich darauf reagieren. Aber ich glaube, ich würde schon erstmal das machen. Also vielleicht auch so ein bisschen, ja, wobei, ich meine, McDaniels gegen Kyrie, um dann die Hoffnung zu haben, dass du den rausnehmen kannst, damit Doncic mehr oder weniger alleine für die Offense zuständig ist, das wäre natürlich auch ein Ansatz. Aber ja, nee, ich würde schon schätzen, dass man es erstmal mit McDaniels gegen Doncic
versucht. Ja, vielleicht. Ich meine, ja, gerade auch, weil du Edwards nicht von Anfang an verheizen willst, in Anführungszeichen, gegen Luka, dass er halt sich da irgendwie. Und ich meine, du hast ja auch die Gefahr des Fouls gegen Luka. Und wenn Edwards dann nicht nur physisch arbeiten muss, sondern halt auch irgendwie schnell 2-3 Fouls hat. Towns hat sowieso 2-3 Fouls dann schon längst, egal gegen wen er spielt. Nein, kein.
Aber, unfassbar. Ja, ich meine, Kyrie chillt ja auch immer in der ersten Halbzeit. In der Zeit kannst du dann ja auch jemanden gegen ihn spielen lassen.
Kannst auch Conley gegen ihn stellen, meinst du?
Ja, mal gucken. Aber also ich finde es generell spannend zu sehen, ob Kyrie diesen Modus so beibehält, dass er halt irgendwie über die ersten Halbzeiten kaum wirft und auch irgendwie. Ich meine, er ist dann schon als Playmaker aktiv, aber es ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie so krass involviert wäre teilweise und dann erst in der zweiten Halbzeit so hochschaltet und glaube dreimal so viel wirft wie in der ersten Hälfte. Ob er das so weiter durchzieht und ob das geht, weil also ich glaube, du musst halt gegen Minnesota wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwie ziemlich aktiv sein offensiv, um die irgendwie bestrafen zu können. Mhm. Also einfach weil so viel bieten sie halt nicht an. Na, du musst da halt schon irgendwie gucken, dass du was bekommst. Aber Kyrie auf jeden Fall auch einer der Schlüssel. Ich meine, ist ja klar. So viele andere Creator hat ja Dallas jetzt auch nicht.
Aber ja. Ich finde es bei Kyrie irgendwie so geil. Kyrie ist ja bei allem, wenn er irgendwas für sich entdeckt, dann ist er zu 100% dabei. Das kann auch mal so ein bisschen in eine schlechte Richtung gehen. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, er hat so den kompletten Teamplayer für sich entdeckt irgendwie in Dallas. Also er macht halt so das, was das Team irgendwie braucht, so gefühlt, und ist da irgendwie, geht da irgendwie voll auf, und das ist irgendwie seine Rolle. Und wenn Scoring sein muss, dann in der zweiten Halbzeit, dann dreht er auf, aber er lässt auch Luka den Vortritt, er will, keine Ahnung, ist verteidigt, Spot-Up-Shooter, was auch immer gerade irgendwie gebraucht wird. Und dann, jetzt ist halt die Frage gegen Minnesota, weil eigentlich, das ist halt
meinst auch. Meinst du, wir sehen auch Kyrie gegen Edwards defensiv?
Dass Kyrie Edwards verteidigt?
Ja. Also nur so jetzt nicht über ein Spiel oder so, aber vielleicht mal kurz.
Kurz
würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich meine, ich erinnere mich noch an Situationen, wo Kyrie in den Playoffs verlangt hat, Giannis Antetokounmpo zu verteidigen und Leute weggeschickt hat. Ja. Das endete nicht so gut. Aber gegen Edwards ist halt ein bisschen was anderes. Er ist ja nicht drei Köpfe größer als er, sondern die sind ähnlich groß.
Ähnlich groß.
Edwards ist natürlich
ein bisschen kräftiger.
Explosiver und kräftiger.
Ja.
Aber Kyrie hat, finde ich, bisher in diesen Playoffs schon echt auch öfter mal defensiv echt ziemlich ziemlich starke Sequenzen gehabt.
Ja.
Vielleicht auch so dieses, vielleicht versucht man das auch mal so ein bisschen als Baiten. Also so im Sinne von, okay, du denkst jetzt, du hast hier einen Vorteil, also scheiß mal auf eure Offense und mach jetzt einfach mal, komm her. So weißt du, wie Arnold in Predator damals. Kill me now! So, wenn Kyrie genau das versucht. Und dann Vollgas.
Und dann Vollgas, genau. Ja, es ist alles möglich. Bei Kyrie ist sowieso alles möglich. Also, ich bin auch so ein bisschen gespannt, weil du hast jetzt halt zwei extreme Backcourt-Creator, extrem gute Backcourt-Creator. Das ist auch nochmal was anderes als jetzt bei Denver, wo du halt quasi den Großen hattest, der natürlich auch den Ball gebracht hat. Aber du hast, es ist jetzt halt ein bisschen ein anderes Setup. Also wie ist das dann? Es ist nicht mehr ganz so perfekt, die Gemengelage für Minnesota.
Und gleichzeitig hast du aber halt auch eigentlich wirklich nur diese beiden Ballhändler. Ne? Ja. Also ich meine, gegen OKC hat man das jetzt dann hinten raus auch schon relativ oft gesehen, dass Washington den Ball nach vorne gebracht hat, damit halt nicht Kyrie und Luca die ganze Zeit diesen Stress hatten, so beim Ballvortrag. Aber Minnesota hat halt auch die Leute um Washington dann auch noch irgendwie
Minnesota so kann auch mehr Stress
unter Druck zu setzen. Ja, glaube ich zumindest. Ich meine, OKC war schon extrem gut da drin, Turnover zu forcieren. Ich glaube, sie waren auch, was das angeht, das beste Team der Liga, aber so den Druck, den jetzt Minnesota gerade so in den ersten beiden Spielen auf Denver ausgeübt hat, auf die Ballhändler ausgeübt hat, das war dann irgendwie schon nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, das wird man partiell schon auch sehen, dass sie halt versuchen, Dallas erst gar nicht in die Offense kommen zu lassen, in die sie halt wirklich erstmal so eine halbe Shotclock arbeiten lassen, bis sie irgendwie anfangen können, über ein Set nachzudenken. Und das bin ich mal gespannt. Also, weil das natürlich auch ein krasser Energieaufwand ist, das durchzuziehen.
Ja. Ist halt spannend, ob sie halt wie gegen Denver wieder so ein bisschen rauskommen, wie Clubber Lang. Erstmal halt, einfach erstmal vermöbeln und halt einfach nur und gucken, dass die anderen schon mal komplett in Seilen hängen und dann halt, nicht sich zurücknehmen, aber halt so wirklich so die ersten Wirkungstreffer einfach zu setzen, komplett. Und halt nochmal diese Energie halt aufwenden, um die Serie schon mal in ihre Richtung zu drängen. Weil, wenn Denver eins der ersten beiden Spiele gewinnt, dann hat die Serie vielleicht eine ganz andere, oder hat die Serie mit Sicherheit eine ganz andere Dynamik. Aber Minnesota hat halt einfach sichergestellt, dass das nicht passiert. Und da bin ich jetzt halt, und das finde ich jetzt schon eine spannende Frage, wie sie jetzt nach so einer 7-Spiel-Serie, wie da die Möglichkeiten sind, sowas nochmal zu machen, wie Dallas drauf reagiert, sollten sie es planen, aber es könnte gut werden. Ich glaube, das ist sicher.
Ja. Ich glaube, eine Sache, die mir, also was bei den Mavs so gegen OKC schon sehr geholfen hat, war halt dieses ständige Offensiv-Rebounds holen. Also ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, ja, glaube ich, genau ein Drittel ihrer eigenen Fehlwürfe haben sie wieder eingesammelt, was halt schon extrem hoch ist. Also das sind eigentlich nur die Knicks und sonst niemand, die auf solche Werte kommen. Ich glaube, das geht gegen Minnesota halt nicht. Und das heißt, die Quoten müssen eigentlich besser sein. Das heißt, also gerade Luca muss als Scorer wahrscheinlich einfach tatsächlich nochmal eine Schippe drauflegen, was nicht so easy wird, weil er halt auch defensiv weiter wird arbeiten müssen. Naja, also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr tendiere ich schon zu Minnesota. Ich glaube auch so ein bisschen als Überkorrektur, weil ich einfach in diesen Playoffs bisher beide Male gegen Minnesota gepickt habe und mich schlecht damit fühle.
Ich würde jetzt nicht damit anfangen, dann gehen sie raus wahrscheinlich.
Ja, ich meine, gut. Ne? Ich möchte ja erzählt, dass ich einstweilen ein paar Taler auf die Mavs in den Finals Beiland gesetzt habe. Ja, genau. Ja. Deswegen, nee, das ist jetzt kein Jinx. Aber ich glaube halt, wenn du mir jetzt sagst, Doncic ist über diese Serie bei 100% der Spieler, der ja eigentlich in der Regular Season war, vor allem der Scorer, der in der Regular Season war, dann würde ich, glaube ich, mit den Mavs gehen. Einfach, weil ich denke, so die Offense der Timberwolves ist schon, also Hit or Miss wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich so gut sind, wie sie teilweise in den Playoffs bisher ausgesehen haben, offensiv. Gleichzeitig kann man das bei den Mavs mit ihren Schützen auch denken, aber die Defense der Wolves ist schon sehr, sehr gut. Die wird schon ihre Wege finden, schätze ich mal, um Dallas ein bisschen mehr einzuschränken. In engen Spielen habe ich am Ende trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen in Dallas, aber gleichzeitig war das irgendwie in der Serie davor auch so und da hat es keine Rolle gespielt. Und deswegen, ich gehe jetzt einfach mal mit Minnesota, weil sie einen Heimvorteil haben. Und weil es sich irgendwie so anfühlt, als wäre es halt einfach das Jahr der Wolves. Gleichzeitig fühlt es sich auch ein bisschen an, als wäre es das Jahr der Mavs, aber weißt du, was ich meine? Das sind zwei Teams, die irgendwie halt schon einigermaßen speziellen Run gerade hinlegen.
Ja, Das macht es umso cooler dann, jetzt, dass sie jetzt aufeinandertreffen. Ich meine, bei den Wolves ist halt, wenn du enge Spiele ansprichst, es gab ja gegen Denver keine engen Spiele. Also die Serie war zwar eng, aber Spiele halt irgendwie nicht. Also
das stimmt. Ich hätte jetzt mal Spiel 7 trotzdem mit reingenommen, weil ja, genau, da am Ende aber also ich meine, sie sind spät davon gezogen. Ich glaube, es war nach NBA.com-Definition schon ein Clutch-Game, weil es mal innerhalb von 5 Punkten war über die letzten 5 Minuten. Ja. Das ist ja das Einzige, was diese Definition benötigt. Aber sonst hast du recht. Sie haben in der Regel schon dominiert, auch in der Serie davor. Da haben sie, das letzte Spiel war einigermaßen eng, aber davor haben sie die Suns ja eigentlich auch einfach nur verhauen.
Und es gab jetzt dieses Possession für Possession-Ding. Okay, wir müssen euch jetzt stoppen und wir müssen danach scoren. So, dieses Ding ganz am Ende gab es halt nicht. Deswegen habe ich jetzt halt, also, aber so gut wie Edwards das bis jetzt macht, so gut wie Towns das auch bis jetzt macht und dann irgendwie der ein oder andere Rollenspieler dann noch irgendwie seinen Beitrag leistet. Nas Reed natürlich. Wir haben Nas Reed noch gar nicht erwähnt.
Ja. Ja, ich meine, Nas Reed gegen Derek Lively ist sicherlich eins der spannenderen Duelle, weil, also Lively war in der zweiten Runde schon einer der ganz großen Unterschiedsspieler für Dallas. Also habe ich ja gestern auch gesagt, so vom Plus-Minus her war er der beste Spieler der Serie. Ich glaube, dieser Effekt wird nicht ganz so doll sein, wenn halt Nas Reed derjenige ist, mit dem er mehr oder weniger gematcht ist. Ja. Und er halt, also dieses ich komme rein und hole 45.000 Offensiv-Rebounds in einer Minute, wie in Spiel 6 gegen OKC, das wird es halt, wie gesagt, glaube ich, gegen Minnesota nicht unbedingt geben, weil das einfach ein größeres besser reboundendes Team ist als OKC. Aber Lively kann schon auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, gerade einfach, weil er auch so diese Schnelligkeit hat, die jetzt Gafford in der Form nicht ganz so hat und dadurch vielleicht auch defensiv dann nochmal einen anderen Look geben kann gegen Towns, aber auch so als Rim Protector, wenn Edwards dann irgendwie doch den Drive auspackt. Also, auf Lively bin ich auch gespannt. Der ist halt auch immer noch erst 20 und
Rookie und so. Ja. Bis jetzt macht das ganz gut als Rookie, würde ich sagen, in den Playoffs. Und vielleicht ist aber Gaffords Physis dann, so das bisschen Plus an Physis ist vielleicht auch nicht schlecht in der, schade zumindest nicht in der Serie, wenn du gegen so viele Bigs spielst. Vielleicht spielen auch beide mal, jetzt glaube ich jetzt nicht. Aber,
Naja, wenn gegen an irgendein Team, dann jetzt gegen Minnesota, die Wolves. Ja. Das Problem ist halt echt immer, dass die Wolves halt 2 von 3 der Bigs, die können halt einfach richtig gut werfen. Das ist bei den Mavs natürlich nicht der Fall mit den Bigs und das ist dann immer so ein gewisser Trade-off. Ich bin auch mal gespannt, was die Mavs sonst so von ihrer Bank bekommen. Also jetzt nicht, also in Lively habe ich schon Vertrauen, aber so in die kleineren Spieler, weil Dante Exum guckt in den Playoffs nicht so gern Richtung Korb, habe ich den Eindruck. Ja. Josh Green ist jetzt auch halt eher Wildcard, Jaden Hardy. Wer hat ein paar irgendwie ganz nette Szenen, aber ist jetzt auch keiner, auf den ich mich irgendwie komplett verlassen kann. Tim Hardaway Jr. ist Tim Hardaway Jr. Also
ein Tim Hardaway Jr.-Spiel wird es schon geben, oder?
Kann schon sein, aber ich meine, wie viele Tim Hardaway Jr.-Spiele gab es in den Playoffs bisher, wo er wirklich einen Unterschied gemacht hat?
1 oder 2? 2?
1 pro Serie, ja gut, dann von mir aus. Aber also ich glaube, ich vertraue zumindest in die Bank der Wolves ein bisschen mehr, auch wenn, also ich meine, Kyle Anderson war jetzt gegen die Nuggets auch kein positiver Faktor, überhaupt nicht. Der ist in dieser Serie vielleicht bisschen eher wieder zu gebrauchen. Ich meine, vielleicht ist das, ich meine, ich sage ja immer, Luka Doncic ist der slowenische Slow-Mo. Vielleicht ist der amerikanische Slow-Mo, der spielt für China mittlerweile, aber vielleicht ist das ja das Match.
Das kann vielleicht sein.
Sehen wir das mal.
Durchaus möglich. Und vielleicht sehen wir umgekehrt auch ein bisschen Josh Green gegen Anthony Edwards. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Boah, ich hoffe es nicht für Josh Green. Also, das könnte sein. Vielleicht kommt Axel dadurch auch wieder ein kleines bisschen mehr raus.
Ja.
Der ist ja eigentlich schon auch echt ein guter Verteidiger. Hat jetzt auch nicht die Kraft für Edwards, aber kann zumindest irgendwie Druck am Mann ausüben.
Ein paar Minuten halt einfach, muss es wahrscheinlich auch ein bisschen einfach so verteilen.
Ja, und irgendjemand muss ja auch Conley ein bisschen rausnehmen, weil das hat man ja jetzt schon auch in der Serie wieder gesehen, wie sehr Minnesota davon profitiert, wenn halt Conley dann so der zweite Decision-Maker auf dem Feld ist, der dann irgendwie so, wenn der Pass von Edwards aus dem Double-Team rüberschwingt, halt schnell die richtige Entscheidung trifft, der ist halt schon auch richtig wertvoll. Und für den haben die Mavs eher Leute, die den verteidigen können, als für Edwards, glaube ich.
Das ist korrekt. Trotzdem, also du hast ja gesagt, gehst mal Richtung Minnesota, ich gehe auch Richtung Minnesota, ich sag sogar in 6.
Ja. Hatte ich auch überlegt, aber dann mache ich es halt in 7. Was soll's?
Mach dann 7 auf Reaks.
Auch wenn wir in dieser Postseason ja gern mal ein Auswärts-Game 7 sehen.
Ja, stimmt. Aber so ein Heim-Game 7 wäre auch mal wieder interessant. Also ein Heimsieg. Es gibt ja immer einen Heimsieg. Ah, egal. Das ist unsere Meinung. Jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung und schauen mal drauf, was die Buchmacher unseres Partners Tipico Sportwetten so denken, wer in die Finals einzieht. Und auch da ist es die Quote für die Borussia bei 1,55, Stand jetzt, Stand heute, 21. Mai 2024, gegen eine Quote der Mavs bei 2,4. Ist es für dich okay, so vom sind die Borussia jetzt halt auch so aufgrund der letzten Serie Meister geschlagen und so einfach so ein bisschen favorisiert und auch aufgrund der Dinge, die wir jetzt vorhin angesprochen haben. Deswegen passt diese leichte Diskrepanz oder ist es zu niedrig angesetzt für dich?
Also nach meinem Gefühl werden die Mavs da ein bisschen unterschätzt, weil ich glaube schon, dass sie eine sehr reelle Chance haben, die Serie auch zu gewinnen. Da, wenn ein, zwei Sachen richtig laufen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, auch dass Dallas das in 6 macht. Von daher würde ich sagen, das liegt tendenziell ein bisschen zu weit auseinander. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich, einfach auch da aufgrund der Tatsache, dass es kann gut sein, dass das Dallas den besten Spieler der Serie hat mit Luka. Es ist halt ein bisschen ein Fragezeichen aufgrund der körperlichen Probleme, die wir angesprochen haben. Und wir haben die Defense angesprochen. Ich sehe es sehr, sehr nah beieinander, aber ich denke schon, dass es passt, den Wolves irgendwie die Favoritenrolle irgendwie zuzuschreiben. Vielleicht eher, keine Ahnung, wenn es 0,5 auseinander wäre oder 0,6. So, es wäre vielleicht für mich ein bisschen näher an der Realität, oder was heißt näher an meiner Realität. Das trifft vielleicht ganz gut. Ich würde die Wolves favorisieren leicht, einfach weil jetzt so der letzte Eindruck, weil sie irgendwie sich schon sehr, sehr eindrucksvoll präsentiert haben, finde ich, in den Playoffs. Also es ist ja nicht nur die Denver-Serie, in der sie halt einmal dominiert haben, im Rücken zur Wand gestanden haben und dann nochmal dominiert haben, sondern es ist ja auch die Phoenix-Serie. Und klar, Phoenix mit seinen Problemen oder so, aber da sind sie halt schon einmal schnell drüber gewalzt, so ungefähr.
Sie haben auf jeden Fall Argumente auf ihrer Seite. Ja. Also sie sind das tiefere Team, so deren Top 6 ist sicherlich besser als die Top 6 der Mavs, würde ich sagen. Und auch bisher ist Edwards in den Playoffs auch besser als Doncic. Kann man schon auch so sagen. Also als Verteidiger sowieso und so von den Statistiken her ist Ant offensiv in dieser Postseason bisher auch besser als Luka. Von daher, es gibt schon gute Argumente. Aber wie gesagt, irgendwie, ich denke mir halt immer, Matchups sind schon Matchups. Das hier ist halt einfach wieder was ganz anderes als das gegen Denver. Es ist auch, die Erwartungen sind jetzt andere, weil bisher war Minnesota einfach nicht in dieser Favoritenrolle, die es jetzt auf einmal hat. Und von daher, wie gesagt, ich würde die Mavs da überhaupt nicht abschreiben und denke, das könnte auf jeden Fall auch in deren Richtung laufen. Aber ich gehe trotzdem mit Minnesota, weil ich den Fehler nicht schon wieder machen will, wie gesagt.
Wie sieht's im Osten aus? Boston bei 1,10, Indiana bei 6,5.
Ja, das ist wahrscheinlich ungefähr angemessen, auch wenn es etwas drastisch wirkt. Ja. Wenn ich mir da jetzt eine Strategie überlegen würde, würde ich wahrscheinlich in jedem Spiel oder also vor allem in Spiel 2 würde ich auf die Pacers setzen. Weil Boston eigentlich, also bisher jetzt nicht unbedingt gezeigt hat, dass es mal komplett von A bis Z durch so eine Serie mit voller Konzentration durchgeht. Und ich bin mir sicher, dass sie mindestens 1 verlieren. Vielleicht verlieren sie auch 2, weil einfach diese Pacers-Offense so explosiv ist. Aber ich glaube, eine realistische Chance, die Serie zu gewinnen, haben die Pacers wahrscheinlich nicht. Und insofern passen die Quoten dann auch irgendwie.
Ja, ich habe gestern Celtics in 6 gesagt. Und aber auch aufgrund der Dinge, die du gerade angesprochen hast. Und ich glaube gleichzeitig nicht, dass Boston in Gefahr gerät in dieser Serie. Auch wenn jetzt quasi Minnesota in 6 ist meiner Meinung nach eine enge Serie. Und das ist eine klare 6-Spiele-Serie. Boston-Indiana und deswegen ja passt für mich im Endeffekt auch.
Wäre aber schon interessant zu sehen, was passiert, wenn Indiana kommende Nacht Spiel 1 gewinnt.
Ja, klar. Dann. Wie immer die ganze Geschichte natürlich ohne Gewehr. Hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit kommen wir jetzt zu denen, die im Urlaub sind, die schon die nächste Saison planen können. Und nachdem wir gerade den Westen so besprochen haben, denke ich, keine Ahnung, sollen wir mal Richtung OKC schauen?
Das können wir machen.
Würdest du da mitgehen, dass bei OKC eigentlich alles komplett in Ordnung ist, dass man jetzt überhaupt nicht irgendwie in Panik sowieso nicht verfallen muss, aber dass man jetzt da auch nicht keine Übersprungshandlung irgendwie nur vonnöten ist, dass es eigentlich ein echt guter Playoff-Run war, dass es eigentlich ein Playoff-Run war, in dem auch dieses jüngste Team der NBA oder jüngste Team der Playoffs gewesen, in dem währenddessen dieses Team gezeigt hat, dass es mit Widrigkeiten umgehen kann, währenddessen das Team auch gezeigt hat, dass es noch nicht auf alles eine Antwort hat, währenddessen es Probleme gab auch bei einigen Schlüsselspielern. Holmgren hat der Dreier ein bisschen verlassen, Jalen Williams, also J-Dub, hat jetzt gegen Dallas auch nicht mehr diesen offensiven Impact gehabt, aber dass das einfach Dinge sind, die man auch gerne mal Richtung, bei denen man auch gerne auf eine Entwicklung hoffen darf, gerade auch, weil ich den Eindruck habe, dass bei diesen Spielern und in diesem Team, glaube ich, eine ganz gute Denkweise vorherrscht und eine ganz gute Kultur vorherrscht und dass man in OKC deshalb sich jetzt wirklich anschauen kann, einerseits, was brauchen wir noch, aber jetzt nicht irgendwie übertreiben muss, aber gleichzeitig, dass man schon auch gesehen hat, dass sie eigentlich an einem Punkt sind, an dem sie nicht mehr zwingend gucken müssen, ja, wie entwickeln wir uns jetzt noch behutsam weiter, sondern an dem man vielleicht auch mal sagen könnte, wir schieben mal einige unserer Chips Richtung Tischmitte und gucken mal, dass wir uns jetzt wirklich so verstärken, dass wir nächstes Jahr diese eine große Schwäche vielleicht nicht mehr haben. Aber das ist ja schon so ein Ding. Also diese mangelnde Physis, du hast das Offensiv-Rebounding der Mavs vorhin angesprochen, dass das halt ein Riesending war. Das war ja während der Saison schon Thema, ist jetzt gegen die Mavs noch mehr Thema geworden, hat sie auch vor Probleme gestellt, sondern dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben ja diese Anzahl an Picks, die wir traden können. Wir haben mit Josh Giddey einen, der talentiert ist, der bei uns aber eigentlich in dieser Rolle ja eigentlich nicht mehr reinpasst, wenn man so oder schwer reinpasst, weil er einfach, du hast ja auch schon mal gesagt, eigentlich ist er wertvoll, wenn er den Ball auch bringen kann, wenn er Ballhändler sein kann, aber neben Shea passt das nicht so richtig. Er kam jetzt von der Bank, hat auch wirklich teilweise ja nur noch 11 Minuten gespielt gegen Dallas. Und dass man dann sagt, okay, und dessen Vertrag auch noch ausläuft, er ist natürlich jetzt Extension eligible, da ist jetzt die Frage, was
macht man da? Der läuft nicht aus,
nach der Saison aus, meine ich. Also jetzt er
nach der
25,
nach der
genau, Saison. Genau, das, ja. Also er ist quasi für nächste Saison dann ein auslaufender Vertrag, so meinte ich.
Ja.
Aber er ist Extension eligible, wie das dann aussieht. Aber dass man da jetzt einfach vielleicht an dem Punkt ist, okay, wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen, keinesfalls. Gleichzeitig können wir können schon schneller dahin kommen, als wir vielleicht gedacht haben. Und dann wäre es jetzt vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, vielleicht machen wir auch was Größeres noch, obwohl wir gut waren.
Ja, also ich würde das eigentlich alles mehr oder weniger so unterschreiben. Ich habe, also auch jetzt über die Playoffs, auch wenn du die leichten Probleme von Chet und J-Dub ansprichst, die auf jeden Fall zu sehen waren, würde ich sagen, in die Top 3 von den Thunder habe ich vollstes Vertrauen.
Ja, absolut, ich auch. Also das war kein...
Nee, ich weiß, also nicht so verstanden, aber... Ja. Das wollte ich nur noch mal betonen, dass ich so da auch denke, gerade einer ist Rookie, der andere hat seine zweite Saison gespielt, es war jetzt jeweils der erste Playoff-Run, da das war unterm Strich schon sehr gut. Also Chet war defensiv als Rookie wahnsinnig gut, jetzt auch in den Playoffs. Und offensiv war es so ein bisschen kam's und ging's, das war auf jeden Fall zu sehen, aber das ist alles okay. Da gehe ich stark davon aus, dass der nächstes Jahr noch mal eine ganze Ecke besser sein wird. Auch J-Dub hat sich bisher so rasant verbessert in der NBA, dass ich davon ausgehe, dass der jetzt auch seine Schlüsse zieht aus dieser Serie, wo er halt zum Beispiel, also was mir halt echt ein paar Mal aufgefallen ist, dass wenn er so an der Dreierlinie den Ball bekommen hat und so ein semi-offener Wurf eigentlich da gewesen wäre, wo er halt schnell hätte abdrücken müssen, dass er das immer nicht gemacht hat, sondern dass er da eher kurz gezögert hat und dann irgendwie versucht hat zu driven und dabei aber Schwierigkeiten hatte, einen Vorteil zu kreieren, das sind, glaube ich, Sachen, die er auf jeden Fall verbessern kann. Aber wie gesagt, ich habe in die 3 vollstes Vertrauen. Ich denke halt schon, dass man aber sonst so um die 3 herum gesehen hat, was OKC teilweise nicht hat und was die noch brauchen. Und da ist halt einerseits dieses Rebounding-Thema auf jeden Fall. Und ich denke aber, was man schon auch gesehen hat, es fehlt auch an eigentlich fähigen Two-Way-Wings, die dann auch wirklich alles abdecken, was du in den Playoffs brauchst. Weil, also bei Lu Dort, ne, klar, der hat jetzt in der Regular Season irgendwie seine 40% von draußen getroffen. Ich glaube sogar in den Playoffs jetzt waren es am Ende sogar auch 38%. Aber er wird nicht so verteidigt wie jemand, der das tut, sondern der wird, dem wird halt einigermaßen Platz gelassen erstmal, weil er auch einen super langsamen Release hat. Wenn dann jemand den Closeout trotzdem da hat, dann versucht er schon zu attackieren, aber er kann es halt einfach gar nicht. Und da sieht man dann halt schon krasse offensive Limits, die dort hat. Und ich glaube, was so die Defense angeht, der ist halt super am Mann, aber so als Helper oder so, jetzt auch nicht so gut, wie der Ruf dann teilweise ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist einer der drei besten Verteidiger der Liga teilweise. Auch Luka Doncic hat ja gesagt, das ist einer der drei besten Wing-Defender der Liga. Das sehe ich halt zum Beispiel nicht. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich was ist, wo man potenziell upgraden könnte. Also einfach mit einem kompletteren Spieler, weil das eigentlich das ist, was die Thunder brauchen. Vielleicht wird das Case von Wallace, der mir als Rookie extrem gut gefallen hat und der auch in den Playoffs jetzt teilweise seine starken Phasen hatte. Der ist halt auch bisher jetzt nicht der Typ, der dann gerne 7-8 Mal von draußen abdrückt, wenn er den Platz hat, obwohl er werfen kann. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Entwickelt er sich dorthin oder wird man da ein bisschen aggressiver und sagt, wir gucken mal, was eigentlich so mit, ja, um mal irgendeinen Namen zu nennen, Kentavious Caldwell-Pope ist, der eine Spieleroption in Denver hat, die er aber nicht ziehen muss und für den OKC Geld hätte. OKC operiert normalerweise nicht so, dass man da irgendwie versucht, Free Agents zu holen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass KCP sowieso sagt, er will in Denver bleiben. Aber sie hätten das Geld. Sie könnten es einfach mal versuchen. Sie könnten es drauf anlegen. Und das andere ist halt dieser Giddy-Spot. Ich werde es jetzt nicht wiederholen, weil ich es die ganze Saison über immer wieder gesagt habe, dass das nicht ideal ist. Man hat es ja jetzt einfach auch nochmal gesehen. Aber da kannst du halt auch ziemlich easy sagen, wir brauchen eigentlich einen Vierer, also einen richtigen, der aber auch halt mehr so diese Two-Way-Fähigkeiten mitbringt, der in unsere Offense passt, die besagt, die Leute, die dann den Ball bekommen, die sollen auch eine Entscheidung mit dem Ball treffen können, die sollen auch irgendwie, also werfen können, aber auch attackieren können, die sollen verteidigen können, sollen idealerweise auch einen Rebound holen, weil das ein Upgrade wäre. Da kannst du im Prinzip auch in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst extrem aggressiv sein und sagen, wir haben sowieso noch 2 Jahre Zeit, bis Chet und J-Dub nicht mehr Rookie-Verträge haben und teuer sind. In der Zeit können wir uns das leisten, eine große Lösung versuchen zu bekommen. So jemand wie Lauri Markkanen zum Beispiel. Oder man sagt halt, wir gucken eher, dass wir jemand Günstiges holen, der jetzt auch vielleicht nicht ein Star ist, aber der bei uns reinpasst. Das wäre zum Beispiel Danny Avdija, so ein Name. Der hat halt auch einen günstigen Vertrag bis 2028, der sogar dann, also ich glaube, der ist jetzt ungefähr bei 15 Millionen und wird aber weniger über die Zeit. Das ist halt eigentlich so ein klassischer Trade-Bait-Vertrag mehr oder weniger, aber wenn ich mir vorstelle, dass der da dann anstelle von Giddy irgendwie der vierte Wing mit drauf ist, das würde mir schon ganz gut gefallen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das da ganz gut reinpasst. Auch hier, sie könnten theoretisch auch sagen, wir versuchen OG Anunoby zu bekommen. Ich glaube, dass OG Anunoby sich sowieso längst mündlich mit den Knicks einig ist auf einen neuen Vertrag, deswegen ist es wahrscheinlich hinfällig, aber was soll's? Versuchen kann man es mal. Aber ich glaube halt auf jeden Fall, dass sie so, es gibt halt schon so wahrscheinlich 2 Spielertypen, die sie brauchen. Also ich glaube, so ein Vierer, der auch mal potenziell auf der 5 dann spielen kann, auch mal Chat Backup sein kann, aber auch okay ist, wenn er mit Chat zusammen auf dem Court steht. Sowas brauchen sie halt auch noch, aber sie haben halt, also wie du auch schon gesagt hast, sie haben ja alle Möglichkeiten, da ranzukommen. Sie haben halt diese ganzen Picks. Sie haben auch dieses Jahr den Nummer 12 Pick, auch wenn man nach allem, was man ja so hört, alle Rookies aus diesem Draft am besten sofort nach Europa schicken sollte, weil keiner von denen jemals Basketball wird spielen können.
Ja, das ist ein bisschen bitter, aber.
Aber es ist trotzdem der Nummer 12 Pick, also damit kannst du theoretisch was machen. Sie haben über die nächsten Jahre 45, nee, sie haben über die nächsten 7 Jahre 13 Erstrunden und 22 Zweitrunden-Picks. Sie werden die selbstverständlich nicht alle ziehen können, müssen sie auch gar nicht, aber sie können halt konsolidieren. Sie können halt gucken, was sie daraus machen können. Und ich glaube, die Situation ist halt schon eigentlich extrem positiv, weil man halt gesehen hat, so diese drei oder allgemein dieses Team braucht gar nicht so viel. Aber die Sachen, die es braucht, die sind im Zweifel verfügbar, glaube ich. Also natürlich will immer jedes Team gerne Two-Way-Wings haben, aber kein anderes Team hat die Möglichkeit, Sachen dafür anzubieten, wie OKC sie hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie dann halt eher sagen so, nee, wir wollen uns aber Zeit lassen, wir sind hier ganz geduldig. Oder ob sie halt gesehen haben, ja fuck, wir hätten jetzt eigentlich aber auch schon die Finals erreichen können dieses Jahr. Eben, ja. Lass mal gucken, dass wir das vielleicht nächstes Jahr schaffen, wäre ja cool.
Das war genau mein Punkt.
Bei
genau.
Finals, ne?
Ja, ja. Und,
also sie sind wirklich nicht so weit davon weg. Und anders als alle anderen Teams im Westen, über die wir sprechen oder also schon gesprochen haben oder auch die noch kommen, weil so also viele sind es ja nicht mehr, sind nur noch Dallas und Minnesota, keins dieser Teams hat so viel Flexibilität finanziell und assetmäßig, wie OKC es einfach hat. Das heißt nicht, dass sie da safe dann das Perfekte draus machen, aber sie haben auf jeden Fall sehr gute Möglichkeiten.
Das ist korrekt. Also ich finde, ja, ich meine, diese Lauri haben wir ja schon eigentlich während der Saison ganz oft gesagt, dass das ja eigentlich irgendwie so ein bisschen so eine so eine Traumlösung wäre, weil er halt diese Länge mitbringt, weil er rebounden kann, weil er werfen kann, weil er Entscheidungen treffen kann. Ich meine, Utah, ich weiß immer wieder, sie wollen ihn nicht abgeben. Auch irgendwie verständlich. Ist natürlich Frage der Timeline, wann ist Utah so gut, dass Lowry, dass man das irgendwie noch maximieren kann. Möchtest du aber einfach diesen Spieler da haben, weil er dir halt auch ein gewisses Interesse sichert seitens der Zuschauer und so. Aber das wäre auf jeden Fall so ein Ding, bei dem ich sagen würde. Die Frage ist, sind wir uns sicher? Ich hatte auch so ein bisschen Richtung Hartenstein überlegt. Der jetzt natürlich nicht 5-out spielen, mit dem kannst du natürlich nicht 5-out spielen. Das ist vielleicht auch, dann ist es vielleicht etwas enger in der Zone, aber das wäre halt einer, der diese Rebound-Problematik komplett drehen könnte. Und es ist einer, der halt passen kann offensiv. Also der ist das sähe dann etwas anders aus. Wobei ich, also nicht, dass das dann der Optimalfall wäre. Ich habe das jetzt nicht durchdacht, wie sie dann genau spielen, aber es kann natürlich auch sein, du sagst, hey, vielleicht opfern wir hier ein bisschen, bekommen da ein bisschen mehr und am Ende sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, weiß nicht. Aber so halt einer, der dir halt einfach Rebound sichert, so viel es halt geht, neben Chat.
Ist eine interessante Überlegung. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie halt denken, offensiv gehen wir da ein bisschen zu weit vielleicht in unserer Spielidee.
Hartenstein
so offensiv schon am besten ist, wenn er so ein bisschen eigentlich High-Post-Hub mehr oder weniger ist. Und das wäre jetzt in OKC wahrscheinlich nicht unbedingt seine Rolle. Rebounding natürlich schon. Und also so als Spielertyp fände ich den auch defensiv da eigentlich richtig geil. Ich kann mir nur vorstellen, dass der auch zu teuer wird. Also, und dass die Knicks auch schon den werden halten wollen.
Ja, also aus Knicks-Sicht auf jeden Fall. Also ich meine, ist ja wahrscheinlich zu einem der beliebtesten New Yorker gespielt in den letzten paar Wochen. Also ich denke, dass die Knicks ihn da gerne halten würden. Aber sowas, ja, halt irgendwie so ein Bruiser da. Und ich hatte auch kurz, weil zwar ein bisschen kurz geraten, aber ich hatte auch kurz an Isaiah Stewart gedacht, so als nochmal Big Body von den Pistons. Er hat jetzt noch 4 Jahre Vertrag, 15 Millionen, glaube ich, groß. Also 4 Jahre 60 Millionen hat er jetzt, hat verlängert letzten Sommer. Irgendwie so, wenn du den Pistons ein Angebot machst, weiß ich nicht, vielleicht möglich. Vucevic natürlich nicht zu vergessen.
Na doch, den können wir vergessen.
Einen großen Vuce-Trade braucht die NBA noch, glaube ich. Einen großen. Kannst du nicht auch?
Ich habe dir ja gestern schon geschrieben. Ich fände Patrick Williams wäre ein interessanter Fit.
Wie gesagt, also ich finde es auch interessant. Ich habe dir auch dann geschrieben, so ich möchte ja auch eigentlich eine gute Situation für Patrick Williams einfach, in der er nicht irgendwie der Nummer 4-Pick ist, der eigentlich nur underperformt und der irgendwie aber auch gar nicht sich ausleben darf, sondern, das heißt darf, sich nicht ausleben kann, was auch immer. Fände ich auch interessant, gerade so als Two-Way-Wing, Physis, Größe, Rebounding ist ja immer das Thema bei Williams. Kann mal ein Spiel sein, wo er viele holt, aber das ist ja einer der großen Kritikpunkte, dass er eigentlich für seine körperlichen Voraussetzungen zu wenige Rebounds holt. Also das wäre halt so ein bisschen die Problematik. Aber halt als vielseitiger, defensivstarker Wing, der den Dreier trifft, der auch ein bisschen vielleicht zu sehr zögert noch beim Dreier teilweise, auch nicht den schnellsten Release hat, das ist vielleicht so ein bisschen die Downside, aber zumindest, also könnte schon passen. Also
wenn die Wolves jetzt in dieser Runde ausscheiden und dann doch irgendwann feststellen, dass ihre 45 Besitzergruppen sich zu sehr hassen und dass sie wen abgeben müssen, sollten sie es auch bei Naz Reid versuchen.
Oh ja. Naz Reid wäre natürlich sehr schön. Aber da ist er, Zach Lowe hat ja gesagt, die Wolves sollten Naz Reid niemals abgeben. Er ist, glaube ich, auch schon zu sehr the Cult Hero in Minnesota, als dass das noch.
Also ich würde das auch nicht machen wollen. Das ist aber, wissen wir ja. Es gibt halt immer diese finanziellen Themen bei solchen Geschichten. Aber Ich würde jetzt auch mal nicht davon ausgehen, auch nicht, also beispielsweise Aaron Gordon könnte auch, der ist jetzt auch Extension eligible, könnte nächstes Jahr Free Agent werden. Wenn man sich da nicht einig wird, sollten die das natürlich auch versuchen, weil Aaron Gordon wahnsinnig geiler Fit wäre in dem Team.
Ja,
auch wenn er keine Dreier wirft, aber alles andere halt wahnsinnig gut abdeckt.
Ja.
Aber ich glaube, Aaron Gordon hat auch festgestellt, dass Nikola Jokic sein Basketball-Seelenverwandter ist und dass er da nicht weg will. Und
ich glaube auch.
Ich will auch eigentlich nicht, dass das aufgebrochen wird, weil der mir zu gut gefällt in Denver. Das passt schon.
Gute Überleitung. Können wir über Denver sprechen? Es sei denn, du hast noch was zu
uns. Die sollten jetzt natürlich alle traden.
Ja, alles raus.
Denver ist raus.
Ja. Team ist gebrochen, zerbrochen und überhaupt.
Sind auch Frostmeister.
Diese Flug-Championship, genau. Also das. Na,
so wie die letzten fünf.
Sind immer Flug-Champions, gell?
Seit den.
Das ist so
albern. Seit inklusive der Raptors 2019.
Ja.
Die waren natürlich wirklich ein krasser Flug, weil KD verletzt war. Ja. Aber nee, du weißt schon. Das gibt halt keine Repeats mehr, weil es ganz schön schwierig ist. Es kommen ja nicht mal mehr Teams in die dritte Runde, die im Jahr davor Meister geworden sind. Was auch dafür sprechen könnte, dass die NBA im Moment eigentlich ziemlich tief an guten Teams ist und dass es ziemlich schwer ist, Meister zu werden.
Und das ist gerade das gibt, was die Liga ja eigentlich möchte, nämlich ziemliche Ausgeglichenheit an der Spitze und dass du halt
Dazu möchte ich dir eine kurze Frage stellen. Meinst du, das ist langfristig gut? Also wenn wir so jedes Jahr einen neuen Meister haben, weil ich weiß, das ist eigentlich so sportliches Ideal, aber wenn du so denkst, warum bist du NBA-Fan geworden? Warum sind viele Leute NBA-Fan geworden? Oft waren ja schon diese dynastischen Teams jetzt nicht unbedingt schädlich, was das angeht. Deswegen schläfst du immer noch in Michael Jordan-Bettwäsche.
Eben.
Tut mir leid, dass ich das dieses Geheimnis verraten habe.
Jetzt ist es raus.
Ich meine, das wussten sowieso alle längst.
Ja.
Wenn wir ehrlich sind.
Ja, es ist vielleicht. Ich weiß gar nicht, weil es ist ja, du hast schon recht. Mindestens ein Repeat soll es schon sein, dass du, wenn du anfängst zu schauen, dass es dann schon diesen Meister gibt, der halt extrem gut ist und der dann nochmal Meister wird, dass du dabei bleibst, sozusagen. Hm. Also, aber so dieses, also klar, du kriegst vielleicht eine andere Bindung. Ja, es ist wahrscheinlich, weil wenn du neu dazukommst, ist es ja nicht so, dass nicht immer unbedingt das Ding, oh geil, der Wettbewerb ist so ausgeglichen und hier kann jeder gewinnen, sondern es ist ja schon so, boah, sind die geil. Also, so war es ja bei mir bei Jordan damals auch, weil es ist, ich meine, du warst der Iverson. Also ich meine, das wäre das Gegenbeispiel. So ein guter Iverson war natürlich auch once in a lifetime, one in a million, aber es ist ja, der hat ja nichts gewonnen, der Allen.
Nichts gerissen. Absolut.
Nein, aber er war halt, es war trotzdem dieser Charakter. Und vielleicht ist dann, wenn du diese Vielfalt hast, dann halt richtig, richtig guten, dann ist vielleicht auch für jeden was dabei, weißt du? Dann muss es nicht der besessene Michael sein oder der grinsende Magic oder der lustige Larry.
Der listige Lurch.
Sondern kannst du dir halt schön aus der Masse jemanden aussuchen. Also, ich weiß gar nicht. Ich find's gerade geil. Also ich find's wirklich so. Aber was mich gleichzeitig stört, ist immer so dieses Ding, dass man immer halt dieses Relativieren versucht. Ja, da waren ja die verletzt und da war ja der Weg nicht so schwer. Ich meine, wir können uns ja bei Boston schon darauf vorbereiten, sollten sie Meister werden, dass das ja eigentlich kein echter Titel ist, weil der Osten so schwach war, so viele Verletzte und weil überhaupt. Und wenn du ganz ehrlich, wenn du nach 82 Spielen, Regular Season und mindestens 16 Playoff-Spielen, im Normalfall deutlich mehr, so viele Spiele gewonnen hast, dass du diese Trophy bekommst, dann hast du es verdient. Also dann wir reden immer drüber, wie lang die NBA-Saison sei, zu lang und dies und das und tralala. Wer das gewinnt, hat es verdient. Punkt.
Ja, also es ist einfach auch Last Man Standing. Es ist nicht irgendwie auf jeden Fall vorausgesetzt, dass das Team, was über die ersten 3 Monate der Saison irgendwie das Beste ist, das beste Net-Rating hat, die meisten Spiele gewinnt, dass das auch am Ende Meister wird. Ist halt einfach nicht so. Das ist auch okay.
Es gibt ja auch immer den schönsten Satz, at this stage everybody's banged up. Und ja, wer kommt am besten damit zurecht? Und
ich finde auch, dass es schon trotzdem Sinn macht, darauf hinzuweisen. Also auch gerade jetzt irgendwie so bei dieser Knicks-Pacers-Serie. Es ist natürlich so, dass das eine Rolle spielt und deswegen gehört es auch erwähnt. Aber ich finde auch, dass es keinen großen Sinn ergibt, dann deswegen irgendwie das so nachträglich zu versuchen, irgendwas den Leuten dann streitig zu machen. Weil also am Ende hast du es dann dir halt trotzdem verdient und es ist dann so.
Ich glaube, wir sollten generell aufhören, als eigentliche Außenstehende die Erfolge anderer immer relativieren zu wollen. Und da, weil das irgendwie, das steht uns irgendwie eigentlich gar nicht zu, weil egal wer da gewinnt, egal wer in den Conference Finals steht, egal wer auch nur in dieser Liga spielt, hat ziemlich viel investiert und hat ziemlich viel richtig gemacht.
Das hast du jetzt gesagt. Für mich sind die meisten Leute Betrüger. Aber darum geht's ja.
Jerry Reinsdorf auf jeden Fall. Den gebe ich dir.
Der hat nichts dazu beigetragen. Der hat einfach nur Glück.
Ja. Nein, aber Denver. Kriegen Sie irgendwo diesen Ballhändler her, über den wir gestern gesprochen haben? Gibt es Möglichkeiten? Sie haben die Payroll ist schon relativ dick, ne?
Sie sind Stand jetzt, glaube ich, ein First Apron Team.
Ja, genau. Second Apron noch nicht, aber.
Und Spieleroption KCP. Auch bei Holiday und Reggie Jackson. Gut, die anderen sind überwiegend nicht so wichtig, die da noch dann sonst rumlaufen. Wobei Vlatko Čanča, falls er wieder gesund ist, da haben sie eine Teamoption, die sie ziehen könnten. Aber ansonsten steht eigentlich im Wesentlichen der Kern, den sie jetzt hatten, den haben sie auch weiterhin. Also die Starter sind alle unter Vertrag, wenn KCP seine Option zieht. Da bin ich mal gespannt. Könnte man natürlich auch gucken, dass er die verstreichen lässt und man das neu verhandelt, weil der ja schon immer noch sehr gut und sehr wertvoll ist, obwohl er keine wahnsinnig guten Playoffs gespielt hat. Aber ja, das ist so ein bisschen die Frage. Was für Schlüsse ziehen Sie jetzt daraus? Also vor allem auch, vertrauen Sie darauf, dass die Starter in Wirklichkeit immer noch so gut sind, wie man es eigentlich jetzt dachte? Weil sie waren letzte Saison und in dieser Saison in der Regular Season die beste Starting Five von allen. Sie waren letztes Jahr in den Playoffs ja auch extrem dominant. Und jetzt gegen Minnesota waren sie es aber einfach nicht, sondern da war das sogar ein negatives Lineup auf einmal. Und denkt man da jetzt, das ist, weil Murray angeschlagen war, das ist, weil Porter eine fürchterliche Serie hatte und in Wirklichkeit sind wir aber besser als das und wir müssen nur die Bank adressieren? Oder denkt man auch über was Größeres nach? Und was Größeres wäre in dem Fall aus meiner Sicht, Michael Porter Jr. ist eigentlich ein Luxus, der dafür nicht konstant genug ist und auch nicht genug abdeckt von dem, was wir da eigentlich brauchen. Was dann wiederum zu einem größeren Umdenken führen würde. Weil, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt an Murray, Jokic, Gordon irgendwas verändern. Sollten sie auch nicht, weil das ist eigentlich ein mehr oder weniger magisches Trio.
Ja.
Aber bei Porter könnte man halt schon drüber nachdenken, finde ich.
Gut, man kann natürlich auch sich überlegen, ob man vielleicht Coby White und Jamal Murray tauschen möchte.
Das würde ich nicht so sagen.
Würdest du nicht so sagen. Und wenn DeMar DeRozan noch mitkommt?
Würde ich auch nicht sagen.
Okay. Kann ich dich irgendwie davon überzeugen? Wahrscheinlich nicht.
Dass Jamal Murray zu den Bulls geht?
Ja.
Naja. Ich meine, ist sie mehr verletzt. Nie All-Star gewesen.
Nie All-Star gewesen.
Was vielleicht ganz gut ist, wenn es jetzt um die Extension geht bei ihm. Weil wenn ich Denver wäre, hätte ich keine Lust, jemandem, der so regelmäßig ausfällt, einen Supermax-Vertrag zu geben. Aber dafür ist er jetzt ja eh nicht qualifiziert.
Ja. Ja, aber also ich finde den Michael Porter Jr. Gedanken, ich hatte ihn tatsächlich auch, ob das halt so das Ding ist, wo du überlegst, dass du dir da noch jemanden reinholst. Und dann ist die, hast du eine Idee, wo sie durchklingeln sollten? Sollten sie in New Orleans vielleicht durchklingeln?
Für?
Ja, Trey Murphy ist fast zu gut, ne?
Trey Murphy werden sie nicht bekommen.
Und Herb Jones eigentlich auch. Und Herb Jones ist eigentlich hilft er dir nicht, weil du möchtest ja mehr Offense haben. Also eigentlich gibt es keinen Sinn.
Ja, ich meine, Herb Jones hat in dieser Saison trotzdem irgendwie die Hälfte seiner Dreier getroffen. Ist jetzt bei weitem nicht so ein guter Shooter aus meiner Sicht, trotzdem wie Porter Jr. Aber ich meine, Pelicans sind eh ein anderes Thema, aber ich glaube, bei denen, die werden eher versuchen, um Zion plus diese beiden Wings neu aufzubauen, statt dass sie einen dieser Wings abgeben. Wäre auch meiner Meinung nach alles andere verrückt, weil Jones hat einen super Vertrag, also einen günstigen Vertrag für das, was er einem bietet. Und Murphy ist noch sehr jung, ist ja auch gerade erst noch auf dem Rookie-Vertrag und testet gerade erst aus, was er alles kann. Den würde ich jetzt auf keinen Fall abgeben wollen.
Brooklyn. Kriegen sie Mikal Bridges irgendwie?
Tja, was macht Brooklyn eigentlich?
Was macht Brooklyn eigentlich? Gute Frage.
Also Bridges ist ja auch so ein Spieler, den du eigentlich bei allen Teams so mehr oder weniger mal reinwerfen kannst, die schon gut sind und einen weiteren guten Spieler brauchen könnten. Ja, also bei OKC, ich würde zwar nicht so den als den Giddy-Ersatz sehen wollen, weil er dafür einfach dann auch ein bisschen zu sehr Schmalhans ist, dass er daran was ändert, aber wenn du den halt in ein Team packst, was schon Gordon und Jokic hat, da ist es dann wieder was anderes. Da wäre ein traumhafter Fit. Und auch bei den Knicks wäre natürlich ein super Fit. Abgesehen davon, dass die Knicks und Nets keine Trades miteinander machen, weil sie tief verfeindet sind und weil sie gar nicht wissen, wie man über die Brooklyn Bridge von A nach B kommt. Die haben seit 30, 40 Jahren keinen Trade mehr miteinander gemacht, diese beiden Franchises. Also es ist echt so. Wie würde das denn aussehen? Weil bei Denver ist ja so ein bisschen das Problem, groß Picks anbieten können sie halt nicht. Und Porter für Bridges wüsste ich jetzt nicht, warum die Nets das machen sollten.
Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das Problem ist halt bei Porter, dass gerade also wir haben die defensive Entwicklung auf der einen Seite, aber der Punkt, dass er selber mehr kreiert, dass er nicht nur ein sehr, sehr guter Spot-Up-Schütze ist oder ein sehr guter Schütze ist, sondern halt auch mal den Ball auf den Boden bringt und dann halt Richtung Korb geht, dass der Schritt halt noch nicht gegangen ist. Und das wäre ja das Entscheidende. Wenn er das hätte, gut, dann wäre er auch, also dann weiß ich nicht, ob ihn Denver dann abgeben würde, aber das ist ja so, das ist ja so das,
was... Okay, dass er so viel Geld verdient, wie er bekommt.
Das ist halt das, was fehlt so ein bisschen, ja. Und so, sie haben halt so von der Bank her, haben sie halt jetzt auch nicht wahnsinnig viel, Also ja. Noch dünner sollte die Bank ja auch nicht werden.
Nee. Also ich meine, es gibt auf jeden Fall auch den Weg, wo sie sagen, sie halten die Starter zusammen,
ja, voll.
Um ein oder zwei fähige Leute für die Bank zu bekommen und setzen darauf, dass halt Brown nochmal einen Schritt macht, dass Watson nochmal einen Schritt macht und dass halt ein, zwei weitere Leute irgendwie was beitragen. Das wäre ja auch ein vollkommen legitimer Case eigentlich,
absolut,
wenn wir ehrlich sind, weil diese absolut Starting Five, wir alle sind davon ausgegangen, dass sie in die Finals kommen, bis vor zwei Wochen. Das ist halt einfach gestern, so, ne? Ja. So. Die allermeisten Leute sind davon ausgegangen. Und das war schon auch zu Recht der Fall, weil das immer noch ein saugutes Team ist. Die Bank war insgesamt nicht gut, weil du halt keinen wirklich, also keinen Spieler über die gesamte Saison einwechseln konntest, der ein Spiel wirklich positiv verändern konnte. Also, wie ich ja gestern auch schon meinte, es ging halt eher darum, gib den Startern ein paar Minuten, die sie irgendwie mal Pause machen können, versuch die Führung nicht zu sehr zu verspielen, ja, und dann setzt du dich wieder raus. Es war ja nicht so, dass man wirklich, also abgesehen von einigen Spielen, wo Peyton Watson defensiv krank ausgerastet ist, hatten sie das halt einfach nicht. Und sowas müssen sie halt irgendwie bekommen. Das ist ein bisschen leichter, als zu sagen, wir verändern jetzt irgendwie unsere Grundausrichtung und schicken Porter weg und versuchen irgendwie diese Starting Five ein bisschen zu verändern. Aber das wäre halt so ein bisschen die Überlegung, ob man klein geht oder ob man versucht, eine größere Veränderung anzustreben. Ich tendiere aber eher dazu, dass sie es wahrscheinlich eher mit ein, zwei kleinen Sachen versuchen werden.
Ich denke auch. Ich meine, sie haben halt nicht viele Möglichkeiten. Aber können Sie irgendwie bei Monk mit reinkommen vielleicht?
Nee, Monk wird viel Geld bekommen. Ja. Das können sie nicht anbieten.
Jones? Also Tyus Jones?
Auch da, sie haben ja halt eigentlich keinen Capspace. Ich weiß nicht, ob sie, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sie die Mid-Level-Exception zur Verfügung haben, aber
es gibt ja immer irgendwo, wo ein Wille ist, ne, in der NBA, man findet dann schon immer Möglichkeiten, gewisse Dinge zu tun, aber
ja, also ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was jetzt halt mit den ganzen Spieleroptionen passiert, aber also ich schaue gerade bei ESPN, also sie hätten die Tax mit Level für 5,1 Millionen, das wird nicht reichen, um jemanden wie Tyus Jones zu bekommen. Ich glaube, Free Agency ist eh ein bisschen kompliziert, einfach weil es halt einfach nicht so wahnsinnig viele Leute gibt und aber schon einige Teams, die Cap Space haben und die halt entsprechend für nicht überragende Spieler schon einigermaßen Geld ausgeben werden. Und das wird dann für ein Team wie Denver schwieriger. Die werden halt, denke ich mal, eher so ein bisschen auf die Veteranen gucken müssen, wie auch schon im Jahr davor. Und vielleicht ein bisschen aggressiver dabei handeln als im letzten Jahr, wo man ja schon dachte, okay, Bruce Brown ist weg. Und nö, wir ersetzen das irgendwie von innen. Kann natürlich auch sein, dass jemand wie Julian Strother, der also dieses Jahr Rookie war und zwischenzeitlich verletzt war, wo man eigentlich schon die Hoffnung hatte, dass der vielleicht für die Playoffs schon einer werden kann, dass der dann nächstes Jahr einer wird für die Playoffs. So, da kann man schon drauf setzen, aber idealerweise würde man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zweigleisig fahren, um halt, ja, weiß nicht, irgendwie ein bisschen mehr Dynamik von der Bank reinzubekommen.
Ja, absolut. Ich das wäre jetzt für mich schon auch so ein bisschen der Weg. Also, dass man so, aber es ist nicht einfach. Aber ich bin gespannt, was kommt. Wie sieht es bei Nix aus? Sollen die einfach gesund werden und vielleicht einen gesundheitsfreundlichen Ansatz wählen oder?
Also, das ist eine Sache.
Also Anunoby hast du ja schon kurz gesagt, also den sollte man natürlich versuchen zu halten und Hartenstein genauso.
Ja. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass du halt mit, also so geil ich dieses Team eigentlich finde und so gut die auch waren, als sie Anunoby dann hatten und selbst wenn dann alle anderen und auch er selber zwischenzeitlich weggebrochen sind, haben sie ja trotzdem irgendwie nach dem Trade, glaube ich, eine 33-17 Bilanz gehabt. In den Spielen mit OG sogar noch viel besser. Also sie haben da schon viel richtig gemacht. Und das ist ein, wenn alle mal gesund sind, eigentlich sogar ein tiefes Team, was ja so ein bisschen die Ironie ist
bei diesem,
alle Starter spielen 50.000 Minuten. In Wirklichkeit haben die ja echt viele gute Spieler.
Ja, voll.
Okay. Ich glaube langfristig trotzdem, dass du eigentlich einen zweiten Star-Creator neben Brunson brauchst, weil ich nicht denke, dass Teams mit einem Menschen, der eigentlich die Offense mehr oder weniger alleine schultern muss, dass die Meister werden können. Conference Finals, klar, warum nicht? Kann schon mal passieren. Aber ich glaube, so diese letzten beiden Runden dann auch noch gewinnen, da ist es dann am Ende schon ein bisschen schwierig, wenn ein Spieler eigentlich halt wirklich das alles übernehmen muss. Zumal es ja auch noch ein kleiner Spieler ist, der das natürlich oft nicht zeigt, dass er ein kleiner Spieler ist und der trotzdem extrem dominant ist, aber nichtsdestotrotz ein kleiner Spieler ist. Ich glaube, da stößt du schon irgendwann an Grenzen. Und es gibt dann natürlich Leute, die sagen, sie haben ja Julius Randle, der ist ja mehrfacher All-Star, der auch diese Saison, glaube ich, 25-9 oder sowas aufgelegt hatte. Der ist auch ein guter Spieler. Ich glaube halt bei dem nicht unbedingt, dass er so diese Entscheidungsfindung und verlässliches Shotmaking für die Playoffs hat. Deswegen würde ich immer eher denken, idealerweise guckst du, dass du da jemanden hast, der da noch ein bisschen besser ist. Zumal ich auch glaube, dass OG Anunoby am besten auf der 4 spielt und nicht auf der 3. Und das sieht ja auch ein bisschen anders aus, wenn Randle dann wieder dabei ist. Und von daher glaube ich eigentlich, dass das so wahrscheinlich der Punkt wäre, wo man am ehesten upgraden könnte. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer dann der Star ist, den sie da irgendwie reinholen sollen, der halt für diese Shot Creation zuständig sein soll, dann gerate ich auch in Schwierigkeiten, bin ich ehrlich. Also, weil vor einer Weile dachte man ja, vielleicht wird es ja jemand wie Towns. Ich glaube jetzt nicht, dass die Wolves gerade unbedingt scharf darauf sind, Towns abzugeben. Mhm. Donovan Mitchell macht neben Brunson keinen Sinn, aus meiner Sicht.
Mhm. Ja.
Ingram ist für mich eigentlich die dünne Version von Julius Randle, wenn ich ehrlich bin. Also macht für mich da nicht den ganz großen
Unterschied. In beide Richtungen ja nicht. Wenn du sagst, du gibst Randle ab und holst Ingram, also für New Orleans macht es ja auch nicht wahnsinnig viel Sinn, Randle zu holen dann.
Absolut. Aber für die Knicks halt, wie gesagt, auch aus meiner Sicht nicht so wirklich. Und da musst du halt schon wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken. Es gibt dann natürlich irgendwie immer noch die Suns-Dudes. Ich meine, natürlich würde niemand auf der ganzen Welt die Situation der Suns mit den Suns nicht tauschen, weil die Situation so geil ist.
Ja.
Aber wer weiß.
Vielleicht doch jemand. Ja.
Vielleicht auch doch.
Oder Lauri.
Lauri wäre auch nicht uninteressant, auf jeden Fall.
Lauri würde ziemlich gut reinpassen eigentlich, oder?
Ja.
Oder?
Und die Knicks haben halt auch eigentlich einiges anzubieten. Also so in Sachen eigene Picks und zusätzliche Picks, die irgendwie da sind. Auch noch ein paar Verträge, auch wenn sie jetzt bisschen was da schon gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Team. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser geduldige Modus, für die wir sie eigentlich über die letzten 2-3 Jahre dann teilweise auch gelobt haben, dass sie den irgendwann halt auch so ein bisschen ad acta legen und halt schauen, okay, jetzt brauchen wir den einen aggressiven Move, der uns über diese Schwelle hebt. Ich bin mir im Moment einfach nur nicht so ganz sicher, welcher Move das irgendwie sein sollte. Kann natürlich auch gucken, ob die irgendwie Paul George bekommen, aber das ist dann halt auch wieder gibt's auch Konkurrenz. Verletzt. Der ist auch immer verletzt, das stimmt, aber damit passt er ja da wunderbar.
Passt sehr gut rein, passt ins Konzept. Ja, aber ich könnte schon nachvollziehen, wenn sie auch sagen, wenn so, okay, wir waren jetzt dieses Jahr, wir waren schon sehr, sehr nah dran, Verletzungen haben uns wahrscheinlich die Conference Finals gekostet und jetzt wollen wir schon mal gucken, wie wir den nächsten Schritt gehen können. Vielleicht denken sie aber auch, hey, wenn wir alle gehabt hätten, ich weiß nicht, wie sie über Julius Randle denken, also sie da anders denken als...
Ändert sich ja wahrscheinlich auch alle paar Tage. Ja. So wie bei allen anderen, was Julius Randle angeht.
Ja, aber ja, noch ein Lauri fände ich tatsächlich irgendwie interessant, aber der passt halt gefühlt auch überall gut rein gerade, ne? Also, und Utah will ihn, wie gesagt, auch nicht unbedingt abgeben.
Ja, aber der wäre auf jeden Fall spannend dort.
Ja.
Muss man schon sagen.
Oder doch Zach LaVine.
Nee.
Okay. Dachte ich, werf es nochmal ein. Nicht, dass du ihn irgendwie vergisst und halt der war, ja, stimmt,
keine Sorge.
Ah, ja, hey. Okay,
nee. Ich wünschte, es wäre so.
Ich auch. Bogdanovic garantieren? Weil sein Vertrag ist ja nicht garantiert für nächstes Jahr.
Ja, auch nicht so
wenig, glaube ich.
Ja, also ich glaube, es sind 19 und davon sind 2 garantiert.
Ja.
Könnte man natürlich überlegen, ob man den irgendwie als Trade-Chip dann noch braucht.
Ja.
Sportlich hat es jetzt nicht den ganz großen Effekt gehabt, als sie ihn geholt haben.
Ja. Da ist auch mein Geldtechnisch auch nicht, musst vielleicht ein bisschen arbeiten. Aber Monk wäre halt irgendwie auch noch so ein Creator, ne, den du vielleicht, aber wie du hast gesagt, viel Geld und wie sie diesen Capspace freischaufeln würden, weiß ich selber nicht, zumal
sie. Capspace freischaufeln können sie gar nicht. Dafür haben sie schon zu viele feste Sachen und halt dann eigene Free Agents. Also
ja, da nur Sign and Trade. Ja, aber kannst du ein
Sign and Trade? Randle nach Sacramento? Will Sacramento das denn machen?
Ja, weiß ich nicht, aber Randle wäre zumindest mal ordentlich bullish da auf der 4.
Das stimmt. Und dann hast du auf der 4 und 5 Randle und Sabonis.
Ja, ist auch nicht so richtig geil, ne?
Und willst Leuten erzählen, dass du dich jetzt neuerdings für Defense interessierst. Und für Pace and Space. Ja, ich glaube, das ist. Randle ist halt schon eher ein methodischer, langsamer Spieler. Ich weiß nicht, ob der jetzt nach Sacramento passen würde.
Ja, das stimmt schon, das reicht, ja.
Also ich mag es, dass du versuchst, Monk überall unterzubringen, aber ich sag dir, der geht entweder nach Sacramento oder nach Orlando.
Ja, wer weiß. Und nach Chicago.
Nee, warum denn? Chicago hat doch genug Guards, die werfen wollen.
Ich will einfach was Neues.
Okay, aber du gibst mittlerweile auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber.
Was ich denn? Ich muss sagen, ich habe mir auch schon lange keine richtigen Gedanken mehr über die Bulls gemacht. Ich denke mal, wenn wir...
Willkommen in meiner Welt.
Schön hier.
Ja,
Traum. Ja, gut. Dann noch Cavs.
Cavs.
Was macht Mitchell? Das ist ja die Frage eigentlich, ne?
Ja.
Verlängert er oder nicht? Und wenn er nicht verlängert, letztes Vertragsjahr, und dann geht er zu den Lakers, die sich Hoffnungen machen.
Die machen sich auch Hoffnungen um den, oder was?
Es gibt auch dieses Gerücht, dass sollte Mitchell nicht verlängern, dass die Lakers dann vieles in Bewegung setzen werden.
Cool. Dann sollen sie da mal einiges in Bewegung setzen.
Ja, ist halt auch so, ja, wen bieten sie denn an für Mitchell? Ist es dann Reeves, aber dann hat halt...
Nee, Austin Reeves auf keinen Fall.
Den auf keinen Fall. Abgeben. Also maximal...
Vielleicht Hachimura.
Hachimura, genau.
Aber ja, da müsste schon auch dann zumindest noch ein Pick mit Mitchell wieder zurückbekommen.
Ja. Nein, aber ich denke mal, ich meine, selbst Reeves, da gewinnst du ja irgendwie aus Cleveland-Sicht auch nicht viel, weil du dann wieder einen kleinen Backcourt hast eigentlich. Also und halt zwei defensiv schwache Leute, die du mit Garland zusammen.
Ja, wir müssen über die Lakers und Donovan Mitchell eigentlich wirklich nicht reden. Okay, ich dachte, wir sehen das hier gleich, dass wir da Scherze drüber machen. Also, ja, nee. Ich gehe da jetzt nicht in die Diskussion
noch,
mit dir.
Ich wollte da nochmal Substanz reinbringen. Ich wollte noch sagen, nein, aber wo Donovan Mitchell, wo geht's hin? Wenn er nicht bleibt, was glaubst du?
Orlando wäre geil.
Mhm.
Das würde mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Wer kommt dafür zurück nach Cleveland?
Naja. Frankie Bucks. Eigentlich, abgesehen von Sucks, Franz und Banquero, können sie sich eigentlich was aussuchen, was sie haben wollen.
Und was wollen sie haben?
Wahrscheinlich Wings. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass die Cavs, wenn sie Mitchell abgeben, wahrscheinlich ja sagen werden, okay, dann geben wir Allen auch ab und bauen um Garland und Mobley auf, weil das sind die beiden Jungen und wir haben gesehen, eigentlich macht es nicht so viel Sinn, zwei Bigs zu haben und zwei kleine Guards.
Ja.
War jetzt bisher auch nicht unbedingt der Shit. Also versuchen wir wahrscheinlich eher auf Wings zu gehen und vielleicht noch irgendwie so einen bulligen Vierer oder so. Das ist halt die Frage, ob Orlando das jetzt hat oder ob man da dann auch...
das ist die entscheidende Frage in dem Fall sogar, ob Orlando das hat.
Ja, klar. Aber also wenn du mir sagst, wo ein Wille ist, ist ein Weg, dann gebe ich dir das in dem Fall zurück. Orlando hat ja schon irgendwie auch einiges an Picks abzugeben. Die haben ja ein paar junge Spieler, die sie anbieten können. Also das ist jetzt nicht nix. Sie haben jetzt nicht dieses Premium-Asset, glaube ich, was man für Mitchell idealerweise natürlich gerne haben wollen würde. Und wenn die Cavs nach Franz fragen, dann würde ich an Orlando Stelle sagen, nee. Aber vielleicht sehen das die Magic ja auch anders. Wer weiß.
Ja, das stimmt. Ja, Orlando wäre nicht uninteressant. Orlando wäre wirklich nicht uninteressant, aber sonst, ja, ich meine, so jemand wie Isaac macht halt irgendwie dann neben Mobley schon auch wieder nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Als Radikaler von der Bank.
Ja. Fultz, ja, es ist irgendwie so richtig, ja, aber es ist vielleicht, ja, vielleicht geht was in die Richtung. Also, aber ich hatte den Gedanken auch so, dass du halt, ich meine, jetzt schon, wenn du geschaut hast, wie viel sie halt gestaggert haben jetzt mit diesen Vieren, dass ja eigentlich eine Entscheidung schon irgendwie fällig ist. Also so gut Allen ja auch ist und so sehr er jetzt gefehlt hat auch in den Playoffs, aber zu sagen, okay, eigentlich dann zusammen ist nicht ganz optimal. Und Allen hat ja sicherlich einen Wert. Also ich meine, er hat ja also seine Rebound-Arbeit, sein Rimrolling, seine Defense, das sind ja alles Dinge, die andere Teams wunderbar brauchen können. Und dass du dann halt sagst, okay, wir versuchen halt eben, wie du sagst, um Mobley aufzubauen. Und dann, wenn Mitchell verlängert, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie versuchen, Garland irgendwie abzugeben.
Ja, sollte es dazu kommen. Aber ich glaube, die Chance, dass Mitchell in Cleveland verlängert, ist sehr, sehr gering.
Ja, also aber dann, dass
vielleicht
du dann
sagst... Vielleicht sollten sich die Cavs und die Pelicans mal miteinander unterhalten.
Ja, richtig.
Vielleicht könnten wir Allen so als... Auch neben Zion könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, weil er irgendwie auch so das Tempo hat, um da mitzugehen. Die brauchen perspektivisch eh einen Valanciunas als Ersatz. Und weiß nicht, jemand wie Ingram in Cleveland, weil ich, Ingram ist ja irgendwie immer so ein bisschen komplizierter Fit, weil der auch nicht werfen, also nicht von draußen werfen will und so ein bisschen sein eigenes Ding immer macht, aber vielleicht geht da was.
Vielleicht geht da was. Wie gesagt, aber eigentlich hängt viel an Mitchell und dann.
Ja, und am Ende will er nach Miami und landet in Miami.
Meinst du wie Dame?
genau wie Dame. Oder in Brooklyn oder was weiß ich.
Brooklyn. Ja. Mikal Bridges gegen Donovan Mitchell.
Aber das wäre irgendwie für die Cavs schon auch einigermaßen wild. Weil Mitchell schon viel, viel besser ist als Mikal Bridges.
Ja.
Ich weiß, du magst Bridges sehr gerne, aber das ist
eine andere Mitchell, Kategorie. Ja gut, aber wenn Spieler. Ja. Aber, oder beziehungsweise gleichzeitig, Mitchell, wenn Mitchell auf jeden Fall geht und dann hast du die Möglichkeit, Bridges als langen, gut verteidigenden, gut werfenden Wing neben Garland und Mobley zu haben.
Na gut.
Vielleicht nicht, der schlechteste Fit. Der Fit, man könnte sogar, wenn man denn wollte, Argumentationsketten basteln, dass der Fit sogar besser ist.
Ja, der Fit natürlich.
Ja, siehst du?
Vielleicht noch mit Cam Johnson mit oben drauf.
Ja, genau. Und Cam Thomas. Und überhaupt, nein, aber.
Nö, aber einfach nur Cam Johnson. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Vielleicht lässt sich darum
ja was stimmen. Siehst du? Mitchell, wow, und dann Mitchell in New York und dann vielleicht lebt diese alte Rivalität richtig auf wieder.
Mit Sicherheit. Vor allem, wenn da die Knicks kurz danach mit den Cavs traden, um Mikal Bridges in ihr Team zu bekommen, genau, damit sie das alte Villanova-Team wirklich wieder komplett haben.
Ja. Die Nova 4.
Ja.
Wer war noch dabei? Gibt es noch einen fünften, dass sie wirklich komplett machen können?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich meine, das wäre dann eventuell jemand gewesen, der es nicht in die NBA geschafft hat. Also,
aber gut, dann ist ja kein Problem, dann kannst du ihn ja holen.
Ja, theoretisch ja. So.
Ja.
Mittlerweile Bankdirektor in Tulsa, Oklahoma, den kannst du einfach holen.
Das geht schon. Machst du einen Sommer, machst du ihn fit und dann läuft das.
Ich glaube auch. Die alten Automatismen sind immer noch da.
Ja, genau. Genau, das geht. Nein, aber das gefällt, also diese Cleveland-Brooklyn-Sache, da halten wir mal ein Auge drauf. Sollte
man schon. Da bist du was am Plan dran.
Da bin ich was am Plan. Die Leitungen glühen demnächst. Jetzt haben wir auch Zeit, weil wir sind durch für heute. Richtig?
Ich denke auch.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen, weil ihr auch so unfassbar überzeugt seid von diesem Cleveland-Brooklyn-Trade, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Könnt uns auch gerne folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram, schreibt uns gerne an und wie gesagt, patreon.com/korbiger Podcast, Korbiger mit. Oi. Richtig. Da der Ort für extra Content und für all diejenigen, die uns unterstützen. Vielen Dank und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt ab kommender Nacht die Conference Finals. Endlich hat der Morgen wieder einen Sinn, dieser eine Tag. Huh. Dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.